Sportfreunde, aufgepasst, es ist Dienstag, der 1. Juli und wir sprechen natürlich über die U21, 3x3, Basketball-EM, Hockey und noch vieles, vieles mehr. Ich freue mich schon über die besten Olympiamomente aus mehr als einem Jahrzehnt und einige deutsche House-Stories der Hockeymannschaften. Ich hoffe, da kann ich ein bisschen was rauskitzeln, denn dafür ist er der Experte heute wieder zu Gast und damit der erste wiederkehrende Gast, mein Kollege Jens Behler, und damit herzlich willkommen zum Team D Update. Jens, herzlich willkommen zurück im Team D Update und die wichtigste Frage: Wie geht es dir nach diesem Wochenende, nach diesem nervlaufreibenden Sportwochenende?
Ja, soweit ganz gut. Ich mag sportreiche und nervenaufreibende Wochenenden und schön, dass ich hier wieder zu Gast sein darf.
Lass uns direkt das Salz in die Wunde streuen. Und damit wir den Podcast dann lieber nachher auf einer hohen Note enden, lass uns über das U21-EM-Finale sprechen. Deutschland gegen England, mehr Klassiker geht kaum, und dann gibt es eine 3-2-Niederlage in der Verlängerung.
Ja, bitter, würde ich sagen, ne? Also ich hab's mit meinem kleineren Sohn geguckt, der war, glaube ich, verzweifelter als ich nachher, weil ich muss ganz ehrlich sagen, England hatte es mehr verdient.
Okay, da jetzt, das ist natürlich eine konträre Meinung. Ich würde, also man muss sagen, ich finde, es hätte kein Gewinner verdient. Ich hätte auch schön gefunden, wenn wir das Ganze in einem Elfmeterschießen nochmal klassisch, wie es zu sein hat, bei Deutschland gegen England ausspielen. Fast wäre es soweit gewesen. Aluminiumtreffer in der 120. durch Merlin Röhl, der uns schon mal einen Last-Minute-Treffer besorgt hat. Das war wirklich, wirklich sehr bitter, aber diese Truppe hat richtig Spaß gemacht. Nick Woltemade wurde Torschützenkönig, das vielleicht noch, aber sehr traurige Bilder. Er zieht wirklich, also, das sind keine schönen Bilder, die er sich wahrscheinlich später irgendwann mal hinhängen wird, weil er wirklich sehr, sehr traurig auf diesen Bildern guckt mit diesem Schuh.
Ist auch in Ordnung, ne? Also ja. Ich finde ja auch, das muss ja auch enttäuschend und hart sein, ja. So eine Finalniederlage, weil, und das meine ich, ich fand das Finale war nicht das beste Spiel von ihnen, gerade defensiv, soll aber nicht die ganze Turnierleistung schmälern, die echt mega war und die auch viele in Deutschland begeistert hat. Alles cool so, ne? Aber ich finde, man muss dann auch so ehrlich sein und sagen, boah, defensiv im Finale.
Nee.
Die Jungs haben immer von unglücklichen Gegentoren gesprochen, weil da mal ein Ball hin und her getitscht ist. Ich fand, das war nicht unglücklich, das war einfach nicht gut genug.
Da war schon ganz schön viel offen, fand ich. Vielleicht war es auch der Matchplan. Wir haben ja so viel Ahnung vom Fußball, haben wir nicht, außer dass wir am Wochenende manchmal kicken und uns wehtun.
Kreisliga B habe ich gespielt.
Ich habe mal ein Tor von der Mittellinie geschossen, habe ich letztens schon erzählt im Fußball-Spezial-Podcast. Ja, aber ist natürlich unglücklich. Aber finde ich für so junge Spieler immer gut, wenn man mal ein großes Finale verliert, weil dann verlieren sie es vielleicht bei der nächsten WM oder EM nicht, wenn sie wirklich in der A-Nationalmannschaft stehen und können dann noch mal ein paar Momente mitnehmen. Ja.
So ein Finale ist immer was anderes. Also ich finde, gerade am Anfang hat man das gemerkt. Ne? Ja. Gerade erste Halbzeit war echt fahrig, war nicht gut, Abstimmung nicht, viel zu viel Raum für England, aber sie haben sich gefangen und das ist ja dann, was man lernt. Ne? Sie kamen zurück, Comeback, echt krasse Qualität, super. Ja, Verlängerung bitter, den ganz am Anfang direkt einmal zu pennen. Aber wie gesagt, das bringt die Jungs nur weiter.
Ja, und außerdem hat es wirklich richtig Spaß gemacht. Es gab so ein bisschen EM-WM-Sommer-Vibes durch diese U21-EM. Und es hat sich bestätigt, das, was wir schon die ganze Zeit mit Nils Petersen, mit Tabea Kerme besprochen haben. Die U21 macht einfach Spaß. Es ist Riesenfreude, dazu zu schauen.
Und wen ich auch cool fand, Toni Di Salvo. Also ich finde mal über Trainer spricht man ja viel zu wenig. Ich fand das in den Interviews vorher, nach dem Spiel, fand ihn richtig stark. Ja. Obwohl ich auch da im Finale, ehrlicherweise, ich hätte mir früher Wechsel gewünscht ein bisschen. Ich fand, die Jungs waren relativ platt. Mal hier und da 10 Minuten früher, da fand ich, waren die Engländer auch stärker. Die haben dann immer direkt zweimal zwei Frische reingebracht. So, das hat schon mehr Power. Aber egal, ansonsten Toni Di Salvo finde ich auch richtig gut.
Ich habe ihn vor 2 Wochen als den Couch-Experten vorgestellt. Er bestätigt hier seinen Vorurteil. Gucken wir mal, was er zur 3x3-WM sagt. Und apropos gute Trainer. Ich habe vor diesem Podcast noch schnell mit dem Trainer der 3x3-Männer, der auch die Frauen betreut hat, telefoniert und einen kleinen O-Ton eingeholt, denn die haben ein richtig überragendes Turnier gespielt. Wir hören da am besten direkt rein. Ja, hi Robert, voll cool, dass wir dich hier so schnell zuschalten konnten. Wo bist du denn überhaupt aktuell? Bist du noch in der Mongolei oder schon wieder irgendwo anders?
Nee, moin Konstantin, ich bin jetzt in Riga. Hier haben wir U21 Nations League. Ich bin direkt aus der Mongolei gestern dann hierhin weitergeflogen. Das geht jetzt hier bis Freitag.
Nicht schlecht, nicht schlecht. Lass uns aber auf das zurückkommen, was uns wirklich am Wochenende hart mitgenommen hat, und zwar die 3x3-WM, bei dem du der Trainer der Männer bist, richtig?
Genau, zusammen mit Matthias Weber, unserem Disziplinchef beim DBB, betreue ich unsere Männer. Und das war schon ein sehr cooles Turnier. Habe bei dem Turnier auch unsere Damen betreut, habe da quasi in Doppelfunktion gearbeitet. Und ich finde, das war für beide Seiten eine gelungene Sache.
Ja, für die, die es sportlich vielleicht nicht mitbekommen haben, die 3x3-Männer sind bei der WM bis ins, ja, also haben im Viertelfinale richtig, richtig stark gegen die USA gewonnen, standen dann im Halbfinale, haben da leider verloren und auch das Spiel um Platz 3 ging verloren. Robert, kannst du uns da ein bisschen mitnehmen? Wie ist denn diese letzten drei Spiele, ja, für dich vergangen und wie ordnest du die ein?
Ja, also alles in allem ist das, glaube ich, eine überragende Weltmeisterschaft für die Männer gewesen. Also wir haben mit so einer starken Gruppe gestartet, hatten da Asienmeister Australien, Afrikameister Madagaskar, Serbien als Weltranglistenersten und Belgien als super erfahrenes 3x3-Programm in unserer Gruppe und gehen dann aus der Gruppe 3-1. Das hätte man uns das vorher gesagt, hätten wir das definitiv schon genommen. Haben dann im Achtelfinale gegen Olympiasieger Niederlande gespielt, die fast in gleicher Besetzung bei Olympia Gold gewonnen haben und liegen da zurück in dem Spiel und schlagen sie am Ende noch. Also ganz, ganz großartige Leistungen und dann im Viertelfinale wirklich sehr souverän auch gegen die USA agiert und den Gameplan verfolgt, was für so ein junges Team auch nicht selbstverständlich ist, dass sie das so souverän machen und dann. War im Halbfinale leider Schluss gegen die Spanier, die das Ding am Ende gewonnen haben, die wirklich auch sehr gut gegen uns gespielt haben. Wir haben da nicht so richtig ins Spiel gefunden. Es war ein ganz zerfahrener Nachmittag und früher Abend da am Sonntag, weil es hat gestürmt und es hat geregnet und dann war das so ein bisschen zerfahren, so wann spielt man, wann wird das angepfiffen und. Nee, und die Spanier sind mit sehr erfahrenen Basketballern da angetreten. Und die haben das auch das ganze Turnier über schon sehr gut gemacht. Und das muss man dann auch einfach anerkennen, dass wir in dem Spiel das nicht geschafft haben, dem Spiel unseren Stempel aufzudrücken. Also wir haben defensiv nicht so ins Spiel gefunden, wie wir das vorher in den Spielen getan haben, haben offensiv nicht so aggressiv agiert, wie wir uns das vorgenommen hatten. Und deswegen am Ende das nicht geschafft. Und im Spiel um Platz 3 hatten wir die Serben eigentlich schon. Also wir hatten das Spiel unter Kontrolle, haben das Gefühl, und dann haben wir ihnen leider zwei offene Zweipunktwürfe gegeben, von denen einer noch nicht mal wirklich offen war, aber die treffen sie beide, sind wieder im Spiel und wir waren komplett raus aus dem Rhythmus. War trotzdem eine gute Antwort auf das Halbfinale. So, aber ey, Platz 4 bei einer WM mit einem Durchschnittsalter von 21. So, wir haben so riesige Schritte nach vorne gemacht in den letzten Wochen. Das ist wirklich aller Ehren wert. Also um das einzuordnen, so ein bisschen, also drei der Männer von dem Team sind ja auch als Basketball und Telekom unterwegs auf der World Tour, haben da zwei Masters-Finalspiele bestritten in den letzten 2 Wochen und Leon Fertig mit den Skyliners auch bei einem Challenger erfolgreich gewesen, kurz davor. Also wir schaffen das gerade wirklich, uns zu etablieren in der Weltspitze und wir wissen, dass das jetzt definitiv nicht immer so sein wird jetzt in den nächsten Monaten, so, also weil dafür ist 3x3 viel zu sprunghaft und viel zu sehr von ja auch von Tagesform geprägt und so, aber wir wollen das natürlich schaffen, das zu kompensieren und das abzuspeichern und das so oft wie möglich halt so in der Form abrufen zu können. So, und ich sag mal so, also ich glaube, wir sind in unserer Entwicklung schon so ein bisschen unserer Zeit voraus gerade, und wir haben immer noch so viele Sachen, an denen wir arbeiten können und in denen wir besser werden können. Deswegen ist es schon eine großartige Leistung, dass die Männer bei der WM jetzt gerade das so hinbekommen haben, wie sie es getan haben. Also von daher, ein vierter Platz ist kein bisschen als negativ anzusehen. Klar, möchte man lieber eine Medaille mitnehmen, gar keine Frage, aber schon einen Tag später sind wir sehr, sehr stolz darauf, dass wir in diesem Jahr schon so für Aufsehen sorgen können.
unglaublich coole Truppe, die vier Männer, die da zusammenspielen. Kommt zumindest so in den Übertragungen über die Social Media so rüber. Drei davon sind auch bei dem U23-Ranking, es gibt beim 3x3 so ein personelles Ranking, ähnlich wie beim Beachvolleyball, sind da in den Top 3. Was bedeutet das und kannst du vielleicht die Jungs mal ein bisschen vorstellen?
Ja, also das sind die Top 3, die du erwähnst. Das sind Denzel Akiman, Sidi Linus Baykame und Fabian Giesmann. Und das Ganze läuft ja schon ein bisschen länger. Wir haben vor 5 Jahren angefangen und haben gesagt, wir rollen das Feld ein bisschen von hinten auf und wir gehen das anders an als andere Nationen und wir holen uns nicht gestandene Spieler aus dem 5 gegen 5 und transformieren die quasi um zu 3x3-Spielern, sondern wir entwickeln selber 3x3-Spieler. Und diese Spieler gehören zu einer Trainingsgruppe in Hannover, die sich darauf eingelassen haben, das mitzumachen. Und der Erfolg spricht, glaube ich, für sich. Und das ist ein weltweit einmaliges Projekt. Also da werden wir auch weltweit drum beneidet. So, also das hat jetzt gerade bei der WM, wie viele Gespräche ich links und rechts geführt habe, wo Leute gesagt haben, das ist so krass, dass ihr, wie ihr das aufgezogen habt und wie ihr das angeht. Und das sorgt, dabei kommen die auch noch so sympathisch rüber, vertreten Deutschland so gut in der Welt, so was sie halt repräsentieren. Das ist, ja, weil du, also du, ich, das ist schwierig, das zu erklären. Also, weil, aber wenn man mit denen unterwegs ist, so in der Welt, ne, so dann haben wir so Trainingscourts oder wo, aber es warten immer irgendwelche Jugendlichen, Mädchen, Jungs, warten danach, wollen Fotos machen, wollen Selfies machen. Die kommen so gut an, die kommen so positiv rüber. Und das, da bin ich, das habe ich Ihnen auch gesagt, da bin ich auch sehr stolz drauf, weil das auch nicht selbstverständlich, Deutschland so cool zu vertreten, wie sie das machen und dabei sportlich auch noch so erfolgreich zu sein. Und ja, also es ist schon toll, sie dabei so begleiten zu dürfen.
Ist natürlich wunderschön, das so zu sehen, dass nach diesem 3x3-Erfolg der Frauen bei Olympia, der natürlich für alle so ein bisschen in Basketball-Deutschland unglaublichen Wert hat, dass man jetzt daran anknüpfen kann und dass man sieht, man hat eine Truppe, die da auch in der Weltspitze weiter mitspielen kann. Weil manchmal ist es ja so, dass nach solchen Erfolgen erstmal ein Tief kommt. Mhm. Wir sehen das ja bei den Frauen, dass zum Beispiel Svenja Brunkhorst spielt jetzt nicht mehr aktiv 3x3. Mhm. Auch die anderen, Elisa Mevius war jetzt wieder dabei, aber von den anderen dreien war jetzt keine mehr bei den WM dabei. Und dann ist es natürlich auch cool, wenn man noch eine Männermannschaft hat, die auch international mitspielen kann.
Ja, auf jeden Fall.
Fabian Giesmann, auch U21 und U23 Weltmeister schon gewesen?
Nee, U23 Weltmeister mit dieser Mannschaft, die jetzt gerade bei der WM gespielt hat, waren wir ja letztes Jahr in der Mongolei bei der U23 WM erfolgreich und haben die gewonnen. Und Fabian war in der U18 Weltmeister und in der U17 Europameister.
Okay. Ja. Auch ich durfte ihn ja auch schon live erleben, damals beim EOF 23, glaube ich. Auch da habt ihr gewonnen. Das war auch eine richtig coole Aktion. Und man muss einfach sagen, dieser 3x3-Sport, der ist einfach ein moderner Sport.
Ja.
In seiner Ganzheit. Der ist schnell, der ist sehr verständlich. Man kann sich in der Stadt treffen und man geht zu dieser Live-Action und man versteht sofort, um was es geht. Ich bin, also deswegen, wir sind alle Riesenfans eigentlich. Ja, wir sind nur, die ganze Zeit nur am Schwärmen.
Ja, das freut mich, das zu hören. Es ist natürlich auch für die Spieler und Spielerinnen ist natürlich auch eine krasse Erfahrung, in einer Sportart unterwegs zu sein, die, obwohl es eine Teamsportart ist, so eine Reisesportart ist. Ne? Also in wie vielen Ländern die schon waren, was die schon für Kulturen kennenlernen durften, was die alles schon wissen über die Welt, ist natürlich schon eine sehr, sehr coole Sache. Und ja, und das dann natürlich mit so einer Leistung noch zu krönen, ist dann, oder ja, das ist schon eine sehr schöne Geschichte.
Jetzt sind wir natürlich der Team D Podcast, Team D Update Podcast. Und wenn wir über Sommersportarten sprechen, ist der nächste Meilenstein ist LA 28. Mhm. Und ich weiß, du bist natürlich jetzt Trainer und sagst, ja, jetzt können wir noch nichts sagen und sowas. Aber wie weit geht's mit dieser Mannschaft? Was sind eure Ziele? Was habt ihr euch gesteckt? Und was ist deine Einschätzung als Trainer? Wohin geht's?
Also, was ich sehr, sehr cool finde, ist mit jungen Männern da zu arbeiten, die halt sehr selbstbewusst sind und das Maximale erreichen wollen. Als wir vor drei Jahren bei der U18-Weltmeisterschaft 2025, als wir 2000, 21 waren wir in Ungarn bei der U18-Weltmeisterschaft. Mhm. Und da kamen im Flugzeug mit uns ungarische Schwimmer an, die Medaillen bei Olympia gewonnen hatten in dem Jahr. Mhm. Und da sage ich, guck mal, das können wir 2028 auch sein. Und dann haben sie gesagt, warum 2028? 2024 können wir, ich sage, ja, also mach mal halblang, so, da seid ihr noch sehr, sehr jung. Und wenn man sich jetzt überlegt, wir haben die Olympia-Quali nur knapp nicht geschafft mit den Männern, das hätte auch wirklich anders ausgehen können, ja. Dann ist es, glaube ich, einfach nur fair zu sagen, dass 28 natürlich das Ziel ist. Trotzdem, also obwohl wir wissen, dass das eigentliche Alter für 3x3 Höchstleistung dann noch nicht mal erreicht ist. So, also die 28 ist der Kern dieser Mannschaft 24 Jahre alt. So, und noch nicht mal 23, die werden alle später erst im Jahr 24. Das heißt, 32 wäre und sogar 36 auch noch. Also wir arbeiten schon irgendwo an so einem Dynastie-Ding irgendwo, könnte man sagen. Ne? Aber nein, also klar ist 28 das Ziel. Das ist, glaube ich, von jedem Sportler, der in dem Bereich und in den Sphären da unterwegs ist, das Ziel. Und wir wissen aber, wie schwer das ist. Wir wissen, wie viel man da investieren muss. Wir wissen auch, wie sehr man auf den Punkt pieken muss, dann 28. Und ja, aber wir werden alles daran setzen, das halt zu schaffen.
Sehr gut.
Und dabei, und das ist mir aber wichtig, und dabei aber auch die Reise dahin genießen und jedes Turnier, jede Reise, jedes Trainingslager, jedes Training zu Hause mitnehmen und das als Teil dieses Wegs halt mit anzuerkennen.
Ich wüsste nicht, was auf diesem Weg schiefgehen kann, bei der Einstellung, die ihr da verfahrt. Ich habe richtig Bock, euch da zu begleiten auf diesem Weg. Ich werde das eng beobachten, weil das macht wirklich riesig Spaß. Danke, Robert, dass wir so kurzfristig mit dir über das Thema sprechen konnten. Ich wünsche euch weiterhin gute Reise, dass ihr euch gut durch die Welt kommt mit dem 3x3. Ja, und natürlich auch auf der Road to LA immer gut vorankommt. Dann sehen wir uns, wenn wir uns vorher nicht nochmal sehen. In LA auf jeden Fall, da bin ich mir recht sicher. Und dann gucken wir mal vor Ort, wie weit es geht.
Ich will dazu nur kurz sagen, also danke, dass du dich so kurzfristig gemeldet hast und dass ich Teil auch hier dieses Podcast dann damit sein durfte, weil wir freuen uns natürlich auch, wie positiv das Ganze angenommen wird, auch medial gerade und wie sehr sich auch Basketball-Deutschland gerade auf 3x3 einlässt. Also das erfüllt uns ja auch mit Freude, das so mitbegleiten zu dürfen und erleben zu dürfen.
Super, sehr, sehr schöne Worte. Danke dir, Robert. Und wir gehen jetzt zurück ins Team Day Update. Danke dir.
Jo, danke schön. Schönen Tag noch.
Ja, ey, Robert hat uns richtig, richtig gute Sachen mitgegeben. Und wir können uns, glaube ich, richtig darauf freuen, die Jungs bei LA 28 zu sehen. Auch wenn er natürlich sagt, die eigentlich noch zu jung sind. Denn in 28 sind die alle erst 23, was ja irre ist, wenn man sich mal in den Kopf holt, was die alle schon gewonnen haben. U23 Weltmeister, U18, Fabian Giesmann U18 Weltmeister, U17 Europameister. Also da, was da an Erfahrung in dieser Mannschaft schon ist, in diesem jungen Alter, ist unglaublich.
Ja, wichtige Turniere gespielt. Genau das haben wir ja gerade bei der U21 im Fußball gesagt. Jetzt bei den 3x3 Basketballern auch in so jungen Jahren so viel Turniererfahrung, taffe Spiele, auch schmerzhafte Niederlagen sicherlich, ne, weil ich habe die Bilder gesehen, ne? Die Jungs flexen natürlich ordentlich, wenn sie bis ins Halbfinale kommen, ne? Und dann auf dem Weg USA geschlagen, die Niederländer geschlagen, die Olympiasieger in Paris geworden sind. Ja, und dann hast du halt zwei Spiele, brauchst einen Sieg für die Medaille und verlierst beide gegen natürlich auch taffe Gegner, ne? Spanien und dann im Spiel um Platz 3 gegen Serbien. Gegen
Serbien, ja.
Ja. Sind natürlich auch Basketballnationen, ne? Also deswegen trotzdem Hut ab, vierter Platz, Wahnsinn.
Hut ab und Robert hat mir das im Nachhinein nochmal gesagt, vielleicht gar nicht verkehrt, weil die haben immer nur gewonnen. Immer nur gewonnen, immer Gold oder Bronze, je nachdem. Und dann fährst du zu so einer Erwachsenen-EM in Anführungsstrichen. Ja. Und musst dich halt erstmal beweisen, wenn du da direkt auch wieder gewinnst, dann denkst du ja, du hast dieses Ding einfach komplett durchgespielt. Ist vielleicht mal gar nicht schlecht, da ein grundierendes Erlebnis zu haben.
Ja, für 2028 LA, da glaube ich, ist das gut. Ich finde ja, trotzdem 3x3 Basketball für mich so eine olympische Sportart, ne? Also ja. So war jetzt auch nicht wirklich im medialen Fokus, ehrlicherweise, muss man sagen, ne? Da sprechen wir gleich noch drüber. Da war die Basketball-EM 5 gegen 5 der Frauen, weil sie auch teilweise in Hamburg gespielt wurde, natürlich irgendwie mehr im medialen Fokus. Ja. Aber 3x3 seit dem Olympiasieg der Frauen in Paris natürlich irgendwie in aller Munde, finde ich eine total geile Sportart. Schnell, draußen, urban, ne? Passiert total viel, kann total viel passieren. Haben die Jungs ja auch gezeigt, ne? Gegen die USA lagen sie auch weit hinten, haben es noch gedreht. Ich meine, gegen Serbien lagen sie 9-2 vorne oder so und haben es dann noch verloren. Also da kann mega viel passieren. Ja, habe ich jetzt schon Bock auf L.A. Ich weiß gar nicht, wo das stattfindet in Los Angeles, aber Kulisse
das muss überrangt. Gut, das muss irgendwo zentral. Ja. Also wenn in L.A., dann bitte direkt, ich weiß nicht, was da der Times Square of L.A. ist. Aber wir haben schon über Basketball kurz eben angesprochen. Und Deutschland wird eine Basketballnation, habe ich das Gefühl. Nach dem WM-Erfolg der Männer schreiben auch die Damen so langsam ihre kleinen Geschichten und haben jetzt einen historischen Erfolg gefeiert, nämlich mit Platz 5 bei der EM. Im Spiel um Platz 5 gab es dann nämlich nochmal einen Sieg gegen Tschechien mit 81-70, der eigentlich recht solide, recht ganz stark, auch dafür, dass es dann eben nur noch so ein Spiel um Platz 5 ist, absolviert wurde. Und es ist eben seit 1997 die beste Platzierung. Und auch das macht ja Zuversicht auf das, was beim Basketball der Frauen noch kommt.
Ja, und da kommt was. Nächstes Jahr Heim-WM.
Genau, in Berlin. Nur in Berlin.
Mega geil.
Also kein Schnickschnack mit Vorrunde in, weiß ich nicht, und danach da, sondern alle Spiele in Berlin in zwei Hallen. Perfekt.
Das wird richtig gut, weil die Stimmung war ja jetzt schon in Hamburg bei der Vorrunde der EM jetzt richtig, richtig gut. Da waren richtig viele Leute, viele junge Kids mit Trikots, ne? Und nicht, und das finde ich ja das Geile. Typisch für Deutschland ist ja, alle gehen mit einem Fußball-Nationalmannschaftstrikot in die Halle zu anderen Sportarten, ne? Und das ändert sich ein bisschen. Ja. Im Basketball waren viele mit Basketball-Trikots am Start. Geile Stimmung. Ich glaube, für die Frauen auch eine richtig gute Erfahrung, weil normalerweise spielen die nicht vor so vielen Menschen in Griechenland. Dann, wo die Hauptrunde war, war es dann auch wieder ein bisschen weniger. Also fand ich richtig gut. Und zwei unserer Stärksten, ne, die Sabahi-Schwestern, haben ja auch noch gefehlt.
Deswegen. Und Marie Gülich ist auch noch verletzungsbedingt ausgefallen vorhin.
Ja.
Die Mannschaft hat bewiesen, dass sie auch ohne ihre Topspielerin konkurrenzfähig ist. Und dann kann man sich ja nur mal ausmalen, was passiert, wenn wirklich die volle Truppe am Start sein wird nächstes Jahr bei der
Heim-EM. Und da kommen welche nach, ne? Clara Bielefeld, gut gespielt, ist, glaube ich, 17, 18 erst oder so, hat er mitgespielt. Also deswegen, da passiert viel, macht Bock, ist noch ein bisschen weiter Weg, ne? Also die Belgierinnen zum Beispiel, das habe ich ein bisschen intensiver, das Viertelfinale geguckt, die sind schon dann nochmal eine Top-Nation, eine Nummer besser. Finale, egal, das habe ich nur bei Social gesehen. Das Finale war völlig wild, Belgien gegen Spanien. Das muss, Tipp, guckt euch das an. Irgendwo findet ihr das. Das war das Comeback des Jahrzehnts, glaube ich. Die Belgierin hinten raus innerhalb von 2,5 Minuten irgendwie noch 12 Punkte aufgeholt oder so. Also das war.
Habe ich leider gar nicht mitbekommen.
Völlig wild. Schaut es euch an. Und schaut euch Marie Gülich in Trainingsfrei auf unserem YouTube-Kanal von Team Deutschland an. Mein Kollege Konsti, der mir hier gegenüber sitzt, hat Marie Gülich, die sich dann leider nachher verletzt hat.
Er ist super unglücklich. Wir drehen das Interview 2 Tage später, Kreuzbandriss in der Vorbereitung auf die EM. Aber trotzdem, sie hat gute Einblicke gegeben. Und sie ist ja so ein bisschen der Kopf dieser ganzen Mannschaft. Und mal sehen, wie sie die Mannschaft jetzt auf dem Weg auf die Heim-WM vorbereitet. Apropos Heim-EM. WM ist es beim Basketball, EM ist es beim Hockey und zwar dieses Jahr schon. Denn dieses Jahr findet in Mönchengladbach, wo auch sonst, in der Hockeystadt Deutschlands, findet die Heim-EM der Hockeymannschaften statt, und zwar Männer und Frauen. Jetzt gab es einen kleinen Vorgeschmack in Berlin, das FIH ist es, glaube ich, Pro League, hatte Spieltag in Berlin und man kann es zusammenfassen, ein bisschen abfällig, Honamas Top, Danas Flop.
Ah, weiß nicht, ob man das so sagen kann.
Es ist abfällig.
Es ist abfällig, aber auch, weiß ich nicht, so richtig korrekt, weil zwei Dinge sind passiert. Konklusion, waren einige Spiele. Die Frauen haben den Abstieg aus der Pro League verhindert.
Mhm.
Die Männer haben ihr gestecktes Ziel, nämlich Platz 3 in der Pro League, nicht geschafft und sind nur Vierter geworden. Was heißt das? Sie müssen nochmal für die WM in ein Quali-Turnier. Die WM, so meines Wissens, jetzt bin ich halber Hockey-Experte nur, findet in Holland und Belgien statt. Deswegen waren Holland und Belgien die beiden stärksten Nationen aktuell schon gesetzt. Und deswegen ist der Dritte, weil die sind Erster und Zweiter in der Pro League, der Dritte qualifiziert sich auch direkt der Pro League. Und da war gerade das Thema Spanien, Deutschland, wer wird's? Und das waren die beiden Spiele und die Honamas haben es beide Spiele leider verloren.
Ja.
Die Spanier.
Dann muss man es wahrscheinlich umdrehen. Danas Top, Honamas Flop, hat sich wahrscheinlich in der Vorbereitung einfach ein kleiner Fehler eingestrichen. Mit was können wir denn mit wie viel Zuversicht können wir auf die Heim-EM schauen?
Boah, es ist eine Heim-EM immer, ist alles möglich, glaube ich, im Hockey. Die Männer, ich würde sagen, sind ein bisschen gefestigter als die Frauen, die schon auch erfahrene Spieler nach Paris irgendwie in den internationalen Ruhestand verabschiedet haben. Eine Nike Lorenz ist nicht mehr dabei, eine Anne Schröder, eine Charlotte Stapenhorst und so. Ne? Also da sind schon einige, die nicht mehr am Start sind und da sind die Männer noch ein Ticken weit gefestigter, die ich meine Silbermedaille in Paris gewonnen. Weltmeister 20.
Boah, wann war das?
22, 23, irgendwie sowas. Ne? Deswegen, 23. Aber Hockey ist, da kann wirklich alles passieren. Wie gesagt, Belgien, Holland, stärksten Gegner. Spanien hast du jetzt auch gesehen, da hat es ein bisschen vorne im Sturm gehapert bei den Honamas. Also ich glaube schon, Halbfinale für beide, würde ich sagen, müsste drin sein und dann ist alles möglich.
Anfang August geht's da los. Kauft euch noch Tickets, wenn es noch welche zu haben gibt. Da bin ich gar nicht so sicher. Kauft euch Tickets. Es macht wirklich viel Spaß, da vor Ort zuzuschauen. Ist immer ganz schön.
Hockeypark Mönchengladbach, gute Sache. Ja,
gute Sache. Nächste gute Sache. Erfolg bei Leichtathletik Team EM. Deutschland holt Bronze. Julian Weber holt dabei den einzigen Sieg. Und wer diese...
Nicht den einzigen. Nur am Sonntag den einzigen. Wir haben auch Karl Bebendorf hat gewonnen.
Karl Bebendorf, ja.
Und eine Dreispringerin, deren Namen ich jetzt leider nicht parat habe.
Da sind wir natürlich...
Sind wir schlecht aufgestellt, weil das war Freitag, Samstag, Sonntag.
Pass auf, erklär du doch kurz, was die Leichtathletik Team EM ist.
Ja.
Und dann suche ich in der Zwischenzeit diesen den Namen raus.
Treten, glaube ich, 12 Nationen an oder 16. Auch das haben wir jetzt nicht direkt parat. Und dann gibt es zu jedem Wettkampf tritt eine Frau, ein Mann an. Und dann gibt es Punkte für den Sieg am meisten und dann immer weniger. Und dann, wer am Ende, welche Mannschaft die meisten Punkte gesammelt hat, gewinnt die Leichtathletik-Team-EM, die es, glaube ich, schon über 10 Jahre gibt. Spannendes Format, nett, gefühlt, aber trotzdem ein bisschen Vorbereitung auf die Leichtathletik-WM dieses Jahr in Tokio.
So, jetzt, was hattest du für eine Fremdsprache in der Schule? Französisch?
Oh, Latein.
Jetzt sind wir natürlich beide aufgeschmissen. Caroline Joyeux, J-O-Y-E-U-X.
Okay,
also, Joyeux, ich weiß, hat auf jeden Fall im Dreisprung gewonnen. Eigentlich ja eine ganz coole Veranstaltung, muss man schon mal sagen. Ist ein bisschen mehr Gamification in dieser ganzen Geschichte drin, aber ist natürlich auch, weil das sind nicht immer die Top-Athleten, die da antreten. Es wird meistens auch eher so als Vorbereitungswettkampf gesehen. Ja. Es ist eigentlich eine ganz coole Abwandlung der klassischen Leichtathletik-Kämpfe, weil es auch diesen Teamgedanken gibt, den man ja in Leichtathletik sonst gar nicht hat.
Ja.
Ich finde auch diese Fotos auf dem Podest immer ganz cool, wenn es dann wirklich ein Team ist und nicht, man steht im Leichtathletik ja oft alleine dann einfach auf dem Podium. Da steht man dann wirklich zusammen als Team und kämpft auch als Team und feiert sich gegenseitig an. Ja. Also eigentlich ganz cool. Leider, dass es immer ein bisschen, stiefmütterlich behandelt wird.
Ja,
Aber sonst wirklich eigentlich ganz coole Veranstaltung.
Absolut. Finde ich gut, dass man da über neue Formate auch weiter nachdenkt und beibehält. Ja.
Neue Formate ist Tennis im Wimbledon jetzt nicht. Das ist schon ein ganz schöner Klassiker. Aber es macht auch, das macht weiterhin Spaß zu schauen. Ich habe gestern angefangen, Montag habe ich angefangen zu schauen. Und das macht wirklich riesig Spaß, diese fein gepflegten Plätze zu sehen. alle in weiß, alle, das ganze Publikum in weiß, alle machen sich hübsch für diesen Tenniswettkampf. Das ist ja wirklich, das ist wirklich immer wieder schön, das ja, zu schauen, oder?
Gibt's Bandenwerbung eigentlich? Ich habe gestern kurz in Zverev reingeguckt. Das Spiel wurde ja unterbrochen und wird heute fortgesetzt.
Ja.
Und hab mir im Hintergrund sind ja immer diese etwas bis zur Tribüne, ja, so etwas größeren Wände. Ich glaube, in Australien auch mit LED, die blenden da verschiedene Werbung. In Wimbledon einfach grün.
Grün.
Und das Wimbledon-Logo drauf.
Geil. Irgendwo hängt wahrscheinlich eine Rolex-Uhr an der Wand oder sowas noch.
Aber das passt ja.
Das passt. Ist ja gar nicht. Ja, nee. Aber das ist, also es ist natürlich, ich finde es ist cool, weil es ist so ein bisschen außer Zeit gefallen, aber trotzdem hat einfach den Charakter behalten. Und allein, dass sich da alle dran halten, dass man weiß zu tragen hat, mit irgendwie 85% weiß an der Kleidung, das ist einfach.
Das ist super. Ist natürlich Rasentennis schon was anderes, ne? Ist super, geht super schnell, viel kurze Ballwechsel, viele Asse, so, ne? Was hoffentlich ja Alex Zverev irgendwie in die Karten spielt, obwohl der noch nie übers Achtelfinale hinausgekommen ist in Wimbledon. Ja, vielleicht dieses Jahr, wo keiner mit ihm rechnet.
Also ich habe ihm ja versucht, den Grand Slam-Titel dieses Jahr anzudichten. Bisher hat überhaupt gar nichts davon funktioniert. Vielleicht sage ich einfach mal, ich glaube auch dieses Jahr geht es nicht übers Achtelfinale hinaus. Vielleicht hilft's.
Ja.
Weil er tut sich auch in der ersten Runde schon schwer. Jetzt mit so einer Übernacht-Unterbrechung von so einem Match ist natürlich auch nicht einfach. Jemand, der mir aber gestern direkt ins Auge gefallen ist, und zwar, weil sie ein richtig, richtig cooles Interview gegeben hat, Eva Lys. Nachwuchsspielerin, ich weiß gar nicht, wie alt sie ist, so alt kann sie doch nicht sein, hat ein richtig cooles Erstrundenspiel gemacht, hatte im zweiten Satz ein bisschen Probleme, hatte schon zwei Matchbälle, hat dann trotzdem den zweiten Satz verloren, hat es aber sehr, sehr reflektiert im Interview danach nochmal gesagt, ja, da war sie dann auch hektisch und so, und dann Wimbledon ist natürlich was Besonderes, war wirklich cool, ich hoffe, dass wir die Geschichte noch ein bisschen verfolgen können.
Ja, Lucky Liz, ne, seit Australien, ich glaube, bei den Australian Open ist sie ja Achtelfinale, glaube ich, gekommen, also als Qualifikantin ziemlich weit.
Ja.
Also da ist sie, seitdem ist sie so ein bisschen im Rampenlicht als Nachwuchshoffnung bei den Frauen im Tennis. Und ja, unbedingt. Ich glaube, aber sie spielt das erste Mal gefühlt auf Rasen. Also so viel Rasenerfahrung hat sie noch nicht und da bin ich gespannt, wie weit es geht, aber unbekümmert, warum nicht, ne?
Gestern wirklich ein paar schöne Longline-Schläge rausgeholt. Das nur als kleiner Nerd-Talk. Das macht wirklich Spaß. Schaut euch das gerne an. Dann nächstes nerdiges Thema. CHIO in Aachen.
Ja, wird eine heiße Veranstaltung auf jeden Fall. Das Weltfest des Pferdesports. Jedes Jahr in Aachen. Große Veranstaltung. Ich glaube, ich muss da mal hin. Gefühlt. Ich bin ja irgendwie aus dem Westen der Republik. Ich war noch nie da. Es ist, glaube ich, eine tolle Veranstaltung. Ich habe jetzt heute Morgen im WDR 2 gehört, natürlich, die feiern das auch. Das ist jetzt die Pferde extra früher anreisen, weil es so heiß wird, so um die 40 Grad. Das ist dann schon tough für Pferd und Reiter. Aber es wird wohl Eis und Wasser genug bereitgestellt, sodass die Pferde auch runtergekühlt werden oder sich erfrischen können, auch schon beim in den Trainingssessions quasi. Und ja, ich bin gespannt. Kollegen von uns fahren hin jetzt am Wochenende, denn über unseren Partner Sparkassenfinanzgruppe sind ein paar Athletinnen und Athleten von Team Deutschland eingeladen worden und die gucken sich das ein bisschen an, feuern so ein bisschen auch die Athletinnen und Athleten an, die in Paris bei Olympischen Spielen sowieso immer erfolgreich sind, unsere Reiterinnen und Reiter. Und bin gespannt, was dabei rumkommt. Gibt vielleicht ein kleines Video, schauen wir mal.
Kommen wir zum letzten Thema. Und du hast eben schon gesagt, endlich ist es soweit. Gefühlt steht hier jede Woche bei mir auf dem Zettel Fußball-EM der Frauen. Diese Woche geht's endlich los.
Ja, also es geht los. Ich sag mal so, ich freue mich drauf, aber ich glaube, du hast in den Updates vorher schon alles gesagt.
Es ist alles gesagt. Wir drücken die Daumen. Letzte Woche ja auch schon mit Stina Johannes das Spezial gemacht.
Ja.
Ich habe richtig Bock auf so einen kleinen EM-Sommer. Wir haben schon ein bisschen angeteasert bekommen von der U21. Jetzt kann es so richtig losgehen mit den Frauen. Ich hab Bock.
Ja.
Und ich habe nach dem Auftritt von Wolfgang Petri in der Herzobase, glaube ich, kann es auch ganz schön weit gehen für unsere Mannschaft.
Ist das passiert wirklich? Das hab ich jetzt nicht mitbekommen.
Das hast du nicht mitbekommen? Nee. Dass Wolfgang Petri als Geheimgast aufgetreten ist in dem Camp, in dem
Training. So ein kleines Private-Concert gegeben.
Das war doch... Nee. Das,
Habe ich nicht.
Das gibt's da nicht. Also falls ihr das nicht gesehen habt, guckt euch das unbedingt nochmal an auf dem DFB-Frauen-Kanälen. Das war wirklich richtig witzig.
Okay,
stark. Der hat da seine drei besten Hits nochmal performt und alle waren mit dabei. Ich glaube, das war der Schlüsselmoment, der uns zu einer Europameisterin
wird. Ja, also so wird auf jeden Fall nachher die Geschichte erzählt, wenn es erfolgreich ist.
Wir haben es hier zuerst erzählt.
Okay, aber dann müssen wir vor LA 28 auch so eine Teambuilding-Maßnahme mit
allen.
Wem auch immer.
Mit allen. Ja. Ja, bis dahin überlegen wir uns nochmal,
wer da auftritt. Ja. Jens. Im Winter ist ja Ski-Agu
das Thema. Im Winter müsste, ja, wegen Skibrille. Ist logisch. Und wegen Namen. Jens, vielen Dank, dass du heute bei mir im Update warst. Danke auch nochmal an Robert, dass wir ihn kurzfristig zuschalten konnten. Ich habe richtig Bock auf diesen Sportsommer. Er nimmt jetzt richtig, richtig Fahrt auf. Tour de France fängt ja auch noch an. Da haben wir gar nicht drüber gesprochen. Ist egal. Machen wir nächste Woche. Freue ich mich. Nächste Woche darf ich schon verraten, dass ZDF-Moderatorin Lena Kästing zu Gast sein wird. Und wir werden über die Schwimm-WM sprechen. Mal sehen, was wir da holen werden.
Steht auch noch an. Ist ja Wahnsinn. Leichtathletik-WM, Schwimm-WM, Hockey, mein Güte. Ja,
okay. Es ist richtig was los. Deswegen kommt ihr gut durch diese heiße Woche, das wäre mir am wichtigsten und dann hören wir uns nächste Woche. Macht's gut. Tschüss.
Dieser Podcast wird produziert von Team D Studios. Moderation Konstantin Füller.